Hallo, bevor ich mit dieser Folge starte, muss ich dir noch eine super tolle Nachricht erzählen. Wir haben nämlich Ende März für den Weltweit Wandern Podcast den Ö3 Podcast Award verliehen bekommen. Wir sind bei Corporate auf Platz 3 hinter dem Roten Kreuz und dem Spitalsverbund und damit als beliebtester, bester Reisepodcast des Landes ausgezeichnet worden. Wow, danke, danke, danke dir fürs Voten, fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und jetzt geht's los.
Akaninufi bedeutet auf Deutsch Trauminsel.
Und das war auch so.
Das ist wirklich
so.
Ein Trauminsel. Mhm. Nicht nur von der Lage, aber dieser Feeling, die Natur. Dann ist Natur pur vor Ort. Und
ja.
Das hat schon was. Allein diese Menschlichkeit.
Ja, der Vibe der Menschen, das ist asiatisch.
Das ist schon berührend, ja. Wie du sagst. Und das macht Madagaskar besonders.
Ja.
Und während meiner Karriere, ich kenne so viele Leute, die haben gesagt, ja, wir kommen wieder.
Madagaskar hautnah. Begegnungen mit dem 6. Kontinent mit Lavis. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern. Dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute nehme ich dich mit auf eine faszinierende Reise nach Madagaskar, eine Insel, die oft auch als 6. Kontinent bezeichnet wird. Diese isolierte Welt im Indischen Ozean beherbergt eine einzigartige Flora und Fauna mit unzähligen Arten, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Für viele ist Madagaskar ein echter Sehnsuchtsort und ich freue mich sehr, dass ich jetzt gerade hier unterwegs bin. Ich bin jetzt 3 Wochen auf dieser Insel, wir waren mit einer Weltweit Wandern Gruppe unterwegs und am Ende dieser Reise nehmen wir jetzt den Podcast auf mit meinem langjährigen Freund und Partner, dem Lavis. Der sitzt jetzt mir gegenüber und bevor ich noch länger quatsche, einfach jetzt rein und Vorstellung vom Lavis. Hallo, servus, herzlich willkommen.
Servus, Christian, hier servus. Lavis aus Madagaskar.
Hallo, magst du dich vielleicht am Anfang einfach kurz vorstellen, bitte?
So, ich bin der Lavis, nur ganz kurz, ich bin noch in dieser Branche schon seit fast 36 Jahren.
Wow.
Hat angefangen mit der Reiseleitung.
Ja.
Und jetzt auch leite ich ein Team für die Durchführung der Reise auf Madagaskar, unser Hauptschwerpunkt ist Natur, die Bevölkerung, Kultur, Landschaft, aber natürlich noch den Touristen zu zeigen, die Schönheit, die schönste Seite von Madagaskar zu vermitteln.
Ja, du bist ja eine echte Tourismuslegende, Lavis. Wir kennen uns, ich glaube, es sind fast 20 Jahre auf einer Messe. Du bist ein Botschafter deines Landes, bist im Winter in Deutschland, in Österreich auf Messen unterwegs und da haben wir uns dann auch schon lange, lange kennengelernt und du warst dann auch viel auf unseren Partner Academies. Also du bist eigentlich ein großer Teil unserer Weltweit Wandern Family.
Ja, danke. Ja, das stimmt schon. Aber einer muss die Arbeit machen, wie gesagt. Ja,
dein Land quasi der Welt bekannt zu machen. Ich glaube, wir werden dann auch reden, was ist das Besondere an Madagaskar, wo liegt es? Aber am Anfang sowas Menschliches. Du lebst ja hier, du bist hier geboren. Wie bist denn heute in den Tag gestartet? Es war ja ein aufregender Tag heute schon,
Heute schon, aufregender Tag. Natürlich auch für mich und für das ganze Team hier vor Ort, wegen dieser erfolgreiche Schulung und interessant. Ich hoffe, das bringt auch ziemlich viel.
Ja.
Da du dein Know-how und deine Erfahrung nach Madagaskar hierher gebracht für unsere Leute, das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Und deswegen war für uns, für alle Leute so, Highlight, ja, Highlight des Tages, gell?
Danke für die Blumen, nur für unsere Hörerinnen. Wir haben heute ganz intensiv unser Team, 14 Leute waren dort, glaube ich, so ungefähr. Ja. Und haben wir geschult, wir haben Rollenspiele gemacht, wir haben Krisensituationen simuliert und auch über Nachhaltigkeit und Begegnungen und auch über die Wünsche unserer Gäste. Und ich muss sagen, du hast ein großartiges Team. Also es war so eine Energie. Zum Schluss haben wir dann noch Halleluja gesungen mit Gitarre. Ich mag das einfach, wenn die Menschen zusammenkommen. Aber bist du im Stau gestanden in der Früh, weil wir sind jetzt in der Hauptstadt, Antananarivo, jetzt kann ich es aussprechen, 3 Millionen Einwohner und der Verkehr ist schon recht heftig in der Früh, oder?
Ja, das gehört zu Tana. Tana sagt man, weil wie Tana. Gesagt, dieser lange Name ist auch für Ausländer, sozusagen für die Wasas sehr, sehr kompliziert. Nur wir haben so viele A in unseren Stadtnamen oder Unternamen. Ja. Überall gibt es ein A und das macht diese Pronunziation noch sehr schwierig. Aber immerhin, das ist schon ein interessantes zu erleben. Was ist wirklich Madagaskar? Was ist Tana? Was ist das wahre Leben? Ja, nicht nur diese Blink-Blink für Touristen anzuschauen, aber da kommt man wirklich noch tief rein drin.
Also ich kann das bestätigen, ich war jetzt 3 Wochen mit einer Weltweit-Wandern-Gruppe unterwegs und eins ist sicher, Madagaskar lässt dich nicht kalt. Es ist intensiv, ich muss ehrlich sagen, es schockiert auch, es berührt. Die Leute sind unglaublich, unglaublich freundlich, aber auch teilweise unglaublich arm. Aber fang mal von Anfang an, wo liegt denn deine Insel? Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Wir sind im Indischen Ozean, oder?
Das stimmt. Wir
vor
sind
Afrika.
Vor Afrika, östlich von südöstlich von Afrika, circa 400 Kilometer östlich von Äthiopien, glaube ich, das ist auch bekannt, oder Tansania, ein bisschen da oben, oder Mosambik.
Ja.
Wir sind circa 3,5 Stunden von Mauritius daneben, weil der Name Mauritius ist auch sowieso bekannt
kennen
für euch
viele,
in Europa,
genau. Kennt viel. Da reise ich jetzt hin nach Madagaskar auch, ja.
Und das ist eine Insel, die vierte größte Insel der Welt trotzdem.
Wow, riesig, gell?
Das ist eine sehr große Insel, fast ein Kontinent. Ein Kontinent nicht nur geografisch, aber kulturell.
Ja.
Von Menschen, weil das ist eine bunte Kultur von verschiedenen Ecke, Afrika, Asien, Araber. Und das macht eine tolle Mischung, das macht Madagaskar so interessant und vielfältig.
Also was mich so ins Auge sticht, ist, es ist wirklich, ich war viel in Afrika unterwegs, aber hier ist ein anderer Vibe, eine andere Ausstrahlung und dann liest man nach, dass deine Vorfahren eigentlich nicht aus Afrika kommen oder nur zum Teil, sondern dass aus Indonesien Siedler hier vor, weiß nicht, 1500 Jahren ungefähr mit den Booten. Und das Spannende ist, man sieht quasi Menschen, die eine recht dunkle Hautfarbe haben, aber die voll asiatisch ausschauen. Also auch du, oder? Also es ist so eine totale Mischung und auch Bräuche, der Reisanbau, wie sie die Häuser bauen, ist voll Asien. Also Madagaskar ist Asien in Afrika.
Genau.
Und das macht es total spannend. Ja,
ja, das stimmt schon, weil ursprünglich stammen wir aus dem indonesischen Raum.
Ja,
aber die Geschichte erzählte, dass Madagaskar auch gehörte zu dieser ganz wichtigen Ecke, wo in der Zeit diese Pirateninsel, ja, das kennt man schon. Und daher hat so viele Austausch, so viele Kontakte mit Afrika, mit den Kaufleuten von arabischen Raum, die Auswanderer aus Indonesien, Malaysia. Und alle diese Nationalitäten, alle diese Einwanderer, Kaufleute, Geschäftsleute hatten ihren Spuren hier gelassen.
Ja.
Und das ist einfach Madagaskar.
Und das ist, also ich merke es auch auf der Reise, eine unglaubliche Mischung. Viele Christen. Also der Land ist eigentlich sehr christlich geprägt, aber dann sagt der Guide, Harry, der mit uns unterwegs war, der unglaublich viel weiß, sagt dann, lass dich nicht täuschen, unter der Oberfläche des Christentums haben wir noch viel Aberglauben, Ahnenverehrung und natürlich gibt es ein paar Moscheen, es gibt viele Inder oder indischstämmige, pakistanische, also eine wilde Mischung, die super interessant ist. Kolonialzeit natürlich, hast du gesagt, ja.
Ja. Das stimmt schon. Christen sind auch sehr präsent bei uns, repräsentiert auf fast ca. über 60% der Bevölkerung Madagaskar. Aber apropos dieser Glauben oder Religion, wie man das nennt, ich glaube, das Wichtigste im Leben von allen Madagaskar ist dieser Ahnenkult.
Ja,
das ist eine feste Beweise, dass größter Teil der Bevölkerung aus diesem indonesischen Raum.
Ja,
das merkt man auch zum Beispiel auch in Toraja-Bevölkerung, Slawesien. Die haben auch fast dieselbe Tradition, dieselbe Kultur wie bei uns.
Ja, also voll spannend. Also auf einmal, man fährt nach Afrika und ist in einer asiatischen Kultur, aber dann doch nicht ganz.
Nicht ganz.
Also die Leute, ich muss sagen, gekommen bin ich wegen der Tiere, wegen der Landschaften, begeistert haben mich die Menschen, aber reden wir auch ein bisschen über die Tiere, weil das ist wirklich weltweit einzigartig. Also die Tierwelt hier, die hat mich umgehaut, weil Madagaskar ist ja, man hört dann von deinen Guides, dass quasi der Urkontinent Gondwana hat sich Madagaskar wahnsinnig früh abgespalten, seit wie vielen Millionen Jahren, seit wahnsinnig vielen Millionen Jahren, 160 Millionen Jahre, hab's mir da jetzt aufgeschrieben, ist Madagaskar eine ganz eigene Landmasse, ja. Und da haben sich Tiere entwickelt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, also von, ich glaube, die Hauptteil der Chamäleonarten weltweit gibt es nur hier. Lemuren, also diese, man sagt Halbaffen, teilweise schauen sie aus wie aus Science-Fiction-Filmen, wie Yoda und wie Kremlin. Also irre, diese, wie heißen die, Ai-Ai?
Die Ai-Ai, Fingertiere.
Fingertiere. Also man glaubt, man ist irgendwie in einem Raumschiff-Film, oder? In einer anderen Welt. Das ist unglaublich, oder? Erzähl ja. mal vielleicht
auch. Ja, das ja. stimmt. Das ist fast wie, ich will ja nicht sagen wie ein Zoo, aber da Madagaskar zu diesem Old World Kontinent gehört, hat einen Vorteil, dass nach dieser Spaltung mit dem großen Kontinent Afrika diese seltsame, diese eigenartige Tierwelt noch schützen kann. Bekannteste ist natürlich auch die Lemuren.
Ja.
Oder auf alten deutschen Begriff nennt man die Halbaffen. Aber dafür habe ich eine kleine Anekdote oder einen kleinen Witz.
Ja, gern.
Weil die Leute sagen, okay, wieso Halbaffen? Ich habe gesagt, okay, so ein armes Land wie Madagaskar kann nur die Hälfte leisten. Naja, aber trotzdem, die sind doch, muss man sagen, Lemuren oder Halbaffen, wie man nennt, ist schon was Besonderes. Ja? In Europa zum Beispiel sieht man die nie im Freien, da sieht man auch nur im Zoo.
Ja.
Anders als was man hier, wenn man wirklich das im freien Wildbahn, Lebensraum sieht, das ist schon etwas faszinierend.
Ja,
aber super. Madagaskar ist nicht nur Lemuren. Was für mich persönlich, während meiner Guide-Karriere, für mich war mehr Chamäleon das Interessanteste, weil wir beherbergen 2/3 Chamäleonart der Welt. Fängt von den kleinsten, sicherlich hast du das im Palmarium gesehen, die fast so mini.
So wie ein Fingernagel so groß, ja,
irre. Bis zum Parsoni-Chamäleon, die fast 60 cm lang.
Ja.
Das ist eine Irre. Dann denkt man, okay, bin ich schon in ein Film oder ist das eine Realität?
Ja.
Aber das ist wirklich die Realität. Und dann, das ist unser Tresor, das ist unsere Schatzkammer sozusagen.
Aber wirklich, ja.
Hoffentlich hoffen wir nur, dass wir können das schützen und dann für die nächste Generation auch sozusagen so vernünftig bewahren. Aber das ist Madagaskar. Unter diese zwei sozusagen Botschaften für Madagaskar an Tierwelt haben wir noch mehrere Tiereart, die hier gibt. Zum Beispiel an Vögeln ist Madagaskar nicht so bekannt, aber die 96 Arten von Vögeln, die hier gibt, gibt es nur hier
gibt, ja. Haben wir viel gesehen. Wie heißen die? Diese so kleine braune Vögel, die so am Boden sitzen. Wie heißen die? Ich weiß nicht, aber auf alle Fälle faszinierend.
Der Kua vielleicht,
oder? Der Kua, ja, genau. Kua. Ja, faszinierende, bunte Vögel, Schmetterlinge. Unglaubliche Schmetterlinge, ja. Schlangen auch, ich will niemandem Angst machen als Touristiker, weil sie sind ja nicht giftig, aber wir sind da in der Nacht so bei Nachtwanderungen, das machen wir, haben wir echt oft gemacht, da sieht man unglaubliche Sachen wie Mausmackis, also so Kremlinartige Tiere, die so herumhuschen, die Chamäleons kann man in der Nacht viel besser sehen, weil am Tag sind sie ja chamäleonartig getarnt. In der Nacht sieht man sie ein bisschen besser. Und dann eben durchaus auch die eine oder andere Schlange. Aber man braucht keine Angst haben, weil sie sind weder aggressiv noch giftig. Nee, das ist auch gut. Die sind
da harmlos.
Ja, ja.
Neben dieser Tierwelt, glaube ich auch, das ist auch meistens unsere bekannteste Botschaft auch. Aber daneben, da die Insel gehört zu dieser Old World, da gibt es auch die Pflanzenwelt, die ist auch
was
anderes. Ja, du hast ja gesehen, dieser mächtige Baobabstee.
Ja, unglaublich,
Wir sind der ganze winzige Wesen daneben. Ja. Und wenn man daneben mit dem 900-jährigen Baobab, dann denkt man, hä, wie kommt das?
Ja.
Aber das ist Tatsache. Und das,
also ich muss sagen, allein diese Baobab Allee von Mann, wie heißt das?
Morondava.
Morondava, genau, danke für die Nachhilfe. Morondava. Das, allein die Baobab-Allee ist ein Grund, hierher zu kommen, weil du hast so hunderte Jahre alte Bäume, die so, für mich schauen sie irgendwie so aus, als hätten Riesen Bäume ausgerissen und sie verkehrt herum mit den Wurzeln nach oben in die Erde gesteckt. So schaut es irgendwie aus. Ein langer Stamm, lang und glatt, und oben sind dann, ist dann so eine Wurzelkrone fast. Also ganz ihre eigene Wesen, oder? Also,
ja, aber das ist die Legende.
Ja,
gibt
ja
so ein
Märchen
oder ist Legende,
so? Okay.
Ist wirklich so. Mhm. Und dann durch diesen Zorn vom Gott, weil der Baobab war einfach zu stolz.
Okay.
Und da kam so immer so spät bei einer Versammlung oder Meeting, sagen wir heutzutage.
Okay. Ja.
Dann war Gott in Zorn und hat das Zerrischen umgekehrt eingepflanzt, damit er da steckt.
Okay, also ist es so, aber sie schaut so aus, ja.
Aber und, die sind schon Highlight, sage ich mal so. Ja?
Also wir waren da zwar vor 2 Wochen, wir sind 2-mal, Gott sei Dank, an dieser berühmten Baobab-Allee vorbeigekommen. Man ist ja skeptisch als Gast. Man denkt sich, naja, das schaut auf den Fotos so gut aus. Erstens einmal gibt es dort hunderte andere Baobabs. Man fährt da 2 Stunden durch eine große Ebene, wo überall diese Bäume stehen. Und diese Allee sind natürlich die ältesten. Mhm. Und wir sind am Mittag hingekommen und ich mir gedacht, naja, das ist so bekannt, das ist weltbekannt, steht für Madagaskar, aber da fahren dann die Leute mit ihren Fahrrädern, die Zebu-Kahn von den Bauern, also durch die Baobab-Allee geht eure Nationalstraße und
genau,
die Leute gehen zu ihren Feldern, also wirklich, das ist nicht Fake oder eine Story, das ist afrikanisches Leben, wo die Leute auf und die Bauern gehen zu den Feldern. Also ich habe da unglaubliche Fotos gemacht, einfach von den Leuten, die da durchgehen. Farbige Rikschas, kommt ja auch ein bisschen aus Asien, diese Fahrradrikschas, die ihr da habt, die so typisch sind. Also das war dann schon, am Sonnenuntergang muss ich sagen, da waren dann schon so 50, 60 andere Gäste, das ist berühmt, aber dann die Sonne, die dann hinter diesen Silhouetten dieser, also das war dann schon, vorne ist ein kleiner See, wo sie das spiegeln, also ein echter Kitsch-Moment, aber also allein das ist ein Grund, hierher zu kommen. Nur das. Ja, und das dann gibt es noch so viel anderes.
Ja, ja. Und der Baobab, das ist nicht nur das.
Ja.
Aber gibt es auch insgesamt 7 andere Sorten von den Baobab. Mhm, das heißt, nur eine einzige Art sieht man nicht in Madagaskar, aber sonst den Rest sieht man nur hier.
Ja, ja.
In Afrika, auf dem großen Kontinent, wächst noch eine andere Art.
Mhm.
Die haben wir auch hier. Aber nicht nur von der Form, von dieser mächtigen Ding, aber die Farbe ist auch sehr schön.
Ja.
Ändert sich auch mit der Zeit, wie spiegelt die Sonne drauf.
Ja, ist voll schön. Nice.
Das muss man einfach genießen.
Ja, es hat, und so alte Bäume, also weltweit, bei uns gibt es ja gar nicht, also in Europa so hunderte Jahre alte Eichen, das ist immer so, irgendwie haben so alte Bäume eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ein bisschen haben sie Glück gehabt, weil viel in Madagaskar ist ja schon durch die Besiedlung abgeholzt worden. Früher waren die im Urwald, aber ich glaube, ihr Holz ist nicht so brauchbar, oder? Es ist wie ein Schwamm, haben sie uns erklärt.
Genau.
Man kann damit keine Möbel machen oder so. Deswegen sind sie nicht abgeholzt worden, oder?
Zum Glück.
Ja, zum Glück.
Zum Glück,
ja.
Weil wie gesagt, die sind hohl. Man kann nicht viel machen. Ja, zum Glück.
Ja.
Aber die Früchte werden auch sehr, sehr begehrt bei uns, weil viele machen noch Marmelade, Saft oder traditionelle Heilmittel für die Leute, die im Busch leben. Oder Saft. Saft ist lecker und dann sehr, sehr reich an Vitamin C. Und die Leute, die vor Ort, die verwenden das.
Ja, ja, du, in Österreich, ich habe das auf Facebook gepostet und schon kam einer, der gesagt hat, Baobab, das ist unser Produkt in Europa, wir haben das als medizinisches Schönheitsprodukt quasi, das Baobab, also es ist auch eine Heilpflanze, die Früchte, ja. Ja, wir haben jetzt so über die Lemuren geredet, über die Tiere, über die Pflanzen. Reden wir so ein bisschen, machen wir mal so eine Einteilung. Also vielleicht so, wie groß ist man da? Wir haben schon gesagt, es ist sehr groß. Weißt du es zufällig, wie viele Kilometer? Ich habe irgendwie gehört, ist ein bisschen irreführend, weil eure Straßen sind ziemlich heftig schwer, aber man fährt 7 Tage Tag und Nacht, dass man von ganz im Norden ganz in den Süden runterfährt. Da ist ja natürlich keine Autobahn mit 140 km/h, sondern eine Straße, wo die teilweise halt nur mit 20 km/h und weniger, aber es ist riesig. Also man kann auch Madagaskar, wenn man sich jetzt vorstellt wie Madeira, das kann man in 1 oder 2 Wochen sehen. Aber Madagaskar ist natürlich, wie gesagt, wie ein Kontinent. Da muss man sich auch entscheiden. Vielleicht gehen wir so ein bisschen durch die verschiedenen. Weißt du das zufällig auswendig, ja, wie lange?
596.000 Quadratkilometer.
Okay, wow.
Es streckt sich auf vom Nordspitze bis ganz Südspitze, ist er fast 1600 Kilometer lang.
Ja, wow.
Und 460 bis 500 Kilometer breit.
Also das ist so groß wie Zentraleuropa, also ein das großer ist sehr Teil groß von Europa.
Und wir haben 5600 Kilometer Strand, weil das ist auch so ein Punkt, weil viele reden nicht von Madagaskar als Badeurlaubsziel, doch.
Ja, cool.
Mit über 5000 Kilometer Küste.
Und teilweise einsam Ende nie. Palmen, also kitschig, Sonnenuntergang, ja, haben wir erlebt. Also wirklich schön, also eine Stranddestination, die noch wild ist und unberührt ist. Die Baobabs haben wir schon geredet. Und gehen wir so ein bisschen herum, also in der Hauptstadt Antananarivo, ist nicht ganz in der Mitte, sondern eher in Richtung Osten. Angenehmes Klima, weil wir relativ hoch sind. Also der Mittelteil der Insel ist quasi im ersten Stock oben, oder?
Genau. Ja, ja. Höher. Deswegen nennt man auch Madagaskar, kann man auch sozusagen in drei geografisch, in drei Teilen ist das Hochland. Ja. Hochland heißt noch, die von der Hauptstadt bis 500 oder 600 Kilometer nach Süden auf über 1000 Meter Höhe.
Ja,
Tanah
ja.
ist ungefähr 1200 Meter Höhe.
Ja.
Deswegen hat man diese angenehme Klima für Europäer natürlich, auch genauso wie an Sirabesen noch 200, 300 Meter Höhe.
Also wir sind jetzt in einer heißen Zeit. Es ist jetzt Oktober.
Oktober, genau.
Aber am Abend braucht man ein Hemd, wenn man draußen ist. Also und tagsüber mit T-Shirt. Aber es ist ein sehr angenehmes, gut aushaltbares, so Frühsommerklima, kann man sagen, für uns Europäer. Ja,
ja. Und daneben, neben diesem Hochland, da gibt es auch in der Hochland, wie man sagt, die Hochland ist genauso diese Gebirgskette, sage ich mal so, vom Nordspitze bis ganz unten. Der höchste Berg Madagaskar liegt etwas im Norden, das heißt auch fast 1000 Kilometer weit weg von Antananarivo. Das ist dieser Marmukta auf 2,8 ungefähr.
Oh ja, kann und man schon dann, bergwandern. Ja,
ja. Und im Süden sind auch 2 Berge, die rund um die 2,6. Und das ist am meisten noch die Bergwanderer oder für Trekking oder sowas, das ist auch schon Ecke, wo man auch Wanderung und Trekking macht.
Auch mehrtägig.
Mehrtägig.
Ja.
Aber apropos Zone, in der Mitte hat man diese Bergkette, wie ich gesagt habe. Das heißt, die Ostseite von Madagaskar bleibt immer diese Feuchtgebiet, diese grüne Landschaft, wegen den Monsun vom Norden, die nach Süden runtergeht und dann der Passatwind vom Indischen Ozean, die bringt nicht nur warm, aber Feuchtigkeit.
Ja.
Und deswegen bleibt das immer grün, circa, sag ich mal, 60, 70 Kilometer Luftlinie von der Küste ist diese Bergkette. Hinter dieser Bergkette kommt man an dritte Zone Madagaskar. Und das ist diese afrikanische Savanne, das ist diese Trockengebiet.
Und das ist Richtung Afrika rüber.
Richtung Afrika, weil das ist auch die Seite, wo Mosambik und sowas. Und das ist auch sehr interessant, weil viele Leute reden nur vom Regenwald. Und wenn man da drüben, das sieht man, dass das ist noch interessant, allein von dem Baobab zum Beispiel.
Ja, total, das ist alles im Westen drüben, nach Afrika rüber.
Nach Afrika rüber.
Und Richtung Osten rüber, also Richtung offenes Meer, Richtung eurer Vorfahren nach Asien. Dort sind die Regenwälder.
Genau, und sozusagen drei Teil Madagaskar.
Ja, voll.
Und so kann man das auch beschreiben. Natürlich eher im Süden. Ich glaube auch, 300 Kilometer von der Südküste, da ist die Landschaft ein bisschen anders, weil diese ganze Feuchtigkeit, Niederschläge wird immer weniger, je Richtung Süden ist.
Ja.
Und das ist ein bisschen trocken,
karblich,
Halbwüste, würde ich sagen. Mit vielen Dornvegetationen.
So Kakteen auch? Oder
schon, viele Kakteen auch. Ja. Viele Kakteen im Süden Madagaskar. Klar, viele sind auch von der Kolonialzeit hier eingeführt. Aber wir haben ein paar endemische Arten von Kakteen. Die kann man noch da unten sehen. Aber die meisten für die Botaniker, wenn jemand wirklich Interesse hat, Südmadagaskar ist ein Paradies für die Botaniker mit den ganzen verschiedenen Sukkulenten und was. Einer davon ist sehr bekannt bei euch auf dem deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, woher kam der Name Madagaskar-Palm. Aber dieser Elefantenfuß, sagen die.
Ja, okay.
Und da wächst noch eine Menge im Süden. Das ist oder wenn ich in Deutschland sehe, ich auch diese auf dem Tisch beim Frühstück, gibt es einen kleinen Blumentopf und dann ein kleines Blümchen da.
Ja.
Und dann schaue ich das und dann, hey, wie kommt das? Weihnachtsstern oder Christusdorn, die sind da mini.
Ja, ja.
Und hier hast du das auch 4 Meter hoch.
Ja.
Und das ist ein Wahnsinn.
Riesig, ja, ja. Und dann gibt es natürlich ein weiteres, das ist schon relativ bekannt. Wir springen jetzt ganz von der Südspitze, eben diese trockene Savannen- und Wüstenlandschaft, ganz oben in den Norden und dort, das ist schon relativ bekannt, das Nosy Be, oder?
Nosy Be.
Das ist jetzt schon so als Stranddestination, gibt internationale Flüge, wir haben es eben auch in einem Reiseprogramm, weil es dort oben auch noch ganz tolle Sachen, die Piraten waren dann dort oben quasi in der Vergangenheit bei euch. Das ist so eine wirklich traumhaft schöne Inselwelt und Küstenwelt im Norden.
Ja, ja. Im Norden ist natürlich auch ein anderer Gesichter von Madagaskar. Man fängt auch zum Beispiel mit diesem Diegosuarez oder Antsiranana.
Was ist das?
Das ist die Nordspitze Madagaskar. Das ist die Stadt, der Name von dieser Nordstadt
im Diegosuarez.
Diegosuarez nennt man. Das ist auch von den zwei Navigateuren, sagt man so, aus dem portugiesischen Raum.
Die Freibeuter.
Genau, die Diego Dias und der Suarez, die haben noch ihren Spuren da gelassen. Ja, die Geschichte ist ziemlich lang.
Aber die haben sich dort verschanzt, oder?
Einen Punkt, da würde ich auch hier betonen, dass man hört überall, sowohl von Kuba oder Domrep, Libertalia. Woher kommt das? Libertalia sollte ein Land, wo Liberty für alle Bevölkerung.
Freiheit.
Freiheit. Ja. Die erste Republik der Welt sollte die von Diego sein, aber hat leider gescheitert und sollte Republika Libertalia heißen.
Hier auf Madagaskar?
Ja. Diese Geschichte hat hier angefangen.
Okay.
Und der Mann, der Initiator, der wollte das noch einführen. Er ist in einem Tag an eine Frau aus Anjouan, aus Komoren noch.
Ja.
Das ist die Liebe, sagt man. Ja, die Liebe führt noch überall. Und er wollte die heiraten. Und während dieser Zeit haben die anderen Piraten seine Beute sozusagen, seine Sklaven, die an Bord, auch geklaut und hat das Dorf vernichtet. Und so ist diese erste Republik der Welt.
Wieder. Gescheitert.
Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig an Geschichte. Dazu gehört auch Diego Suarez auf Französisch, Antsiranan auf Madagassisch, ist eine sehr bunte Farbe, sehr bunte Bevölkerung, Kultur, weil das ist sozusagen das Haupttor von Madagaskar in der Zeit.
Aus dem Norden,
auf dem Norden
Arabern
mit
den Arabern und den Portugiesen.
Und da kam so viel Austausch mit verschiedenen Einwanderer, Geschäftsleute. Und das sieht man noch heutzutage, Tag und Nacht.
Du sagst, die Leute sind total offen.
Offen.
Also
offen und strahlende Gesicht. Das merkt man auf dem, wenn man einmal auf dem Markt von Diego Suarez, von Nosy Be, das sieht man, dann wird man wirklich noch stundenlang da, auch wenn man kein Wort versteht. Alleine die Leute, wenn die reden, das Gesicht und die reden so laut, die lachen wirklich mit Herz. Ich persönlich, ich mag das.
Also ich muss eh sagen, also ich war dort oben nicht im Norden, da war die Renate von unserem Büro unterwegs. Der große Schatz von Madagaskar sind die Menschen. Ich habe schon einmal gesagt am Anfang, sie leben unter sehr einfachen Bedingungen, wenn man es jetzt gut ausdrückt, also große Armut, wenn man es direkt ausdrückt. Und dann siehst du, es verwirrt so stolze Fischer, so Menschen, die die schönsten, gebügelten, tollsten Kleider am Sonntag in die Kirche anhaben. In den Kirchen, die ja sehr große Rolle spielen, Gesänge, Singen. Es war auch spannend heute auf unserer Guide Academy. Natürlich ist zum Schluss dann Halleluja gesungen worden. Also das ist so Kultur, diese pralle Lebenslust, die man sieht, trotz dieser schwierigen Bedingungen, die da sind. Die stolzen Menschen und auch das Junge. Also ich habe dann nachgelesen, 60% deiner Mitbewohnerinnen da auf der Insel sind unter 25 Jahre alt. Also Es explodiert an Leben und an Jugend, die Insel.
Diese Lebensfreude sieht man jeden Tag natürlich in Madagaskar. Ja. Und das ist nicht nur draußen, das ist nicht nur auf dem Feld. Ja. Aber auch kann man sagen, wenn man geht auch in einem Supermarkt oder in einem Büro, da die Leute, die sieht man genau, nicht nur vom Augen, aber vom Gesicht allein, ohne kein Wort zu reden, da sieht man diese Lebensfreude.
Ja.
Und dann, du hast recht, wenn du sagst, okay, diese Armut ist präsent, das stimmt.
Ja. Und entschuldige, wenn ich unterbrich, ich habe es jetzt gemerkt bei unserer Reisegruppe, am Anfang ist schon so, die Straßen, muss man schon sagen, also die Infrastruktur, man kommt langsam durchs Land voran, der Asphalt ist teilweise nur mehr homöopathisch vorhanden, es dauert und so muss man sich umgewöhnen auf ein langsameres, oft mühsameres Reisen. Und in der letzten Woche haben dann die Leute gesagt, wir haben uns ein bisschen was anders vorgestellt, aber wir waren voll begeistert. Madagaskar hat uns berührt und es macht auch nachdenklich. Irgendwie, also es sind keine Klischees, aber in einem Buch habe ich gelesen, ein Rechtsanwalt war 3 Jahre da aus Deutschland, der hat gesagt, okay, ich fahre jetzt auf eine Insel. Und wie er da einige Zeit gelebt hat, hat er sich gedacht, ich komme in Europa von einer Insel, weil der Madagaskar ist eigentlich ein Land, das sehr ähnlich wie Nepal, wie Kuba. Es erinnert mich oft auch an Kuba, die auch so schwierige Lebensbedingungen haben. Wie Südamerika, wie viele Länder der Erde, wo man erlebt, dass Menschen so harte Lebensbedingungen haben, aber so eine große positive Energie haben. Das macht uns Europäer schon. Wir sind so abgesichert und versichert und trotzdem haben wir so viele Probleme im Kopf. Also es ist verwirrt. Ich will jetzt nicht Klischees bedienen, aber es ist schon so, was ist da los? Also es macht irgendwie ein Reset. So viele Menschen auf unserer Erde leben ganz anders wie wir und das ist eine Realität und ja, es ist spannend. Ich habe da auch keine Antwort. Ich will da nicht in Banalitäten verfallen.
Ja, da stellt man die Frage, was ist so wichtig im Leben?
Was ist wirklich wichtig?
Genau, so ist es.
Miteinander, Familie, gut miteinander umgehen. Und das sieht man hier. Die Leute gehen gut miteinander
sehr
um.
Sehr familiär, sehr menschlich. Das ist sehr wichtig.
Ja. Gehen wir vielleicht wieder zurück so zu den Bildern, also um es noch einmal zusammenzufassen. Es gibt den Norden mit dieser berühmten Piratenstadt Nosy Be. Es gibt den Süden, der tolle Kakteen und Vegetation hat. Wir waren ja jetzt ganz woanders unterwegs. Wir waren im äußersten Osten, wo die Regenwälder sind. Und da möchte ich jetzt mit dir ein bisschen so durchgehen durch diese Reise. Also wir sind da in
Antasibe.
Nach Antasibe, nach Antananarivo. Bin so stolz, dass ich deine Hauptstadt nach Tana, kurz gesagt, sind wir eben Richtung Osten aufgebrochen und gleich nach wenigen Stunden Fahrzeit kommt man schon zu einem ganz berühmten Antasibe-Nationalpark, Mantadia. Gut, dass du da bist, dann kann ich mich immer auf dich verlassen bei der Aussprache. Und ein riesiges Regenwaldgebiet.
Genau.
Das Spannende an Madagaskar möchte ich noch ein bisschen zu den Tieren sagen. Ein bisschen wie in Österreich die Gämsen. Die wissen, dass sie die meiste Zeit des Jahres nicht gejagt werden oder auch unsere Murmeltiere und werden dann sehr zahm. Also auch bei uns an so Tiere, die geschützt sind. Und das ist hier echt, die haben Schutzgebiete, die werden nicht gejagt, die sind geschützt. Und wenn man sich an Regeln haltet, natürlich die Tiere nicht füttern, nicht streicheln, ganz klar. Aber sie lassen sich eigentlich wenig stören von den Touristen. Also ich als Fotograf bin natürlich auf der Pirsch, sieht man dann die Makis, die Lemuren dann oben auf den Bäumen, sind wilde Tiere, aber dann springen sie runter und sitzen 2 Meter vor uns und spielen mit ihren Kindern und dann mit der ganzen Reisegruppe steht man da eine halbe Stunde und die lassen sich überhaupt nicht beirren von uns. Und das sind großartige Szenen, die man da beobachten kann. Mhm. Also so, wow.
Ja, das stimmt schon, weil das ist auch, wie gesagt, das ist auch unser potenziell Nummer 1.
Das ist
euer
Schatz, ja.
Unser Schatz. Mhm. Die Tiere, wenn die merken, dass die sind nicht in Gefahr.
Ja, genau.
Wie wir auch. Ja, man darf nicht vergessen, die sind auch unsere älteste Primaten, dann kommen sie näher, dann sind sie neugierig, dann schauen sie und dann gucken, manchmal versuchen sie mitzuspielen. Ja, irgendwie manchmal klappt das, manche Tiere springen auf dem Schulter.
Ja, das
manche
soll man aber
sind
nicht.
Auch,
ja.
Soll aber nicht. Aber manchmal passiert das.
Also da war unser Guide relativ streng, dass er gesagt hat, das sind wilde Tiere, man soll sie nicht füttern. Also da schauen wir schon bei Weltweit Wandern, wir wollen ja nicht die Tierwelt zerstören und es ist kein Zoo. Ja. Sie sind an Menschen gewöhnt, sie kommen dann nahe ran, man hat ja immer einen Naturguide, der kennt die Tiere, der ist dort jeden Tag, an den sind sie gewöhnt und mit diesem Naturguide kann man dann so wirklich tolle Sachen entdecken. Also man schleicht so durchs Unterwelt, dann sagt er wieder leise und da kommen jetzt eine, wie heißen die, diese schwarzen Lemuren mit dem weißen Gesicht,
Indri.
Und die schreien dann so, die haben dann in der Früh so einen, ich kann es gar nicht beschreiben, aber einfach so das mitzuerleben, wie da die in den Bäumen wohnen, groß, und man kommt echt staunend, kann man die beobachten, wie sie da in der Familie ihre Morgentoilette machen, mit ihren Kindern essen und dort oben sitzen und sie eigentlich nichts dabei denken, wenn da ein paar Touris unten staunend ihnen zuschauen. Ja,
aber das ist schon so ein, sage ich mal, so ein großer Bildschirm. Wir haben immer noch ein anderes Bild, wenn wir noch Tiere beobachten und sowas und das, wie du sagst, da muss man auch fast respektieren. Die Natur müssen wir schützen, müssen wir respektieren. Manche Verhalten sollte man auch Abstand nehmen. Ja. Deswegen haben wir diese Lokalguide dabei, weil sonst ist das komplett durcheinander. Das muss nicht sein.
Ja.
Und dann, an Tiere. Wie gesagt, Tiere sind immer Tiere, die sind neugierig. Man muss einfach aufpassen, das ist genauso wie beim Tauchen oder sowas, wegen Walrei oder was weiß ich.
Ja, es gibt Regeln.
Gibt es Regeln, muss man auch an diese Regel halten. So ist das so eine Win-Win-Situation. Die Touristen sehen auch die Tiere, aber für das Tier ist das gut so, für die Einheimischen ist das eine sichere Zukunft. Da kann man auch die Natur schützen, weil das ist eine ganz anderes Thema für Madagaskar, dieser Naturschutz. Gibt es zwar viele Naturschutzgebiete. Wir hatten auch vor 10 Jahren mehr jetzt ein super Projekt mit der ehemaligen Regierung. Vor 10 Jahren Gründung von Naturschutzgebiet. Und ich glaube, jetzt hat man das Resultat. Man muss einfach geduldig sein.
Ja.
Man muss einfach daran arbeiten und dann daran glauben. Und irgendwann zahlt sich. Mhm. Und jetzt merkt man das schon.
Mhm.
Klar, gibt es noch viel zu tun.
Ja.
Ja, auf Madagaskar gibt es immer was zu tun.
Ja, ihr habt schon noch einen Weg vor uns. Wir reden dann eher auch ein bisschen über die Politik. Kurz, weil es sind ja spannende Zeiten. Aber gehen wir noch einmal so die Reise durch. Also das war wirklich für mich sehr eindrücklich. Dann auch die Nachtführungen. Habe ich schon gesagt, wo man so viel sieht von kleinen roten Fröschen. Dann auf der Reise eben ein Chamäleon-Gehege, so ein offenes, also nicht ganz wild, aber so ein Freigehege, wo man wirklich großartige Chamäleon, Schmetterlinge, verschiedene, wie heißen die, so Eidechsen, die unglaublich sind. Manche schauen aus wie Blätter, so braune.
Blattschwanzgecko.
Also ein
einmaliger.
Großartig. Also schaut aus, als hätten da ein paar herbstliche Blätter liegen, genau. Und auf einmal bewegt sie sich. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und tolle Guides, also die da wirklich aufpassen auf diese Natur, die sie da haben. Und Tourismus hat ja so eine Chance, weil wenn da keine Einnahmen sind, es ist natürlich viel in Madagaskar abgeholzt und dadurch, dass es Einnahmen gibt, dass Leute kommen, wird dann auch eben ein Teil bewahrt und das ist natürlich so eine Win-Win-Situation, wenn es gut gemanagt ist und ich habe das Gefühl eigentlich schon gehabt.
Ja, ja.
Unsere Quartiere waren großartig, also das ist schon so ein bisschen Robinson Crusoe, Afrika-Feeling in so Bambus oder so Urwaldhütten, aber schon luxuriös mit Klo und Bad und Moskitonetz. Und dann sind wir weitergefahren, ganz an die Küste, zu diesem Kanal.
Ja, aber das ist dieser Kanal, dieser am See von Manambatu.
Ja.
Natürlich, die Straße, ich muss sagen, diesmal habt ihr ein bisschen Glück gehabt, die Straße ist schon viel besser nach der Regenzeit oder Zyklon jedes Jahr.
Die haben es gerade neu gebaut, neu gepflastert.
Ja, die machen schon was, aber wie gesagt, gibt es noch genügend zu tun. Dann hat man auch diese Fahrt mit dem Boot zu diesem Halbinsel, dieser Akani Nufi. Mhm. Akani Nufi bedeutet auf Deutsch Trauminsel.
Und das war
ist wirklich
so.
Ein Trauminsel. Mhm. Nicht Hütten nur von der Lage, aber dieser Feeling, die Natur, dann ist Natur pur vor Ort und das hat schon was, sage ich mal so, ja?
Ja, und dort haben wir auch in der Nacht dann diese Indri, ja, dieses, wie heißt das, Fingertier, sagst du?
Ai,
Entschuldige, habe ich vergessen. Ja, die Indri sind ja die mit den weißen Haaren um das. Das sind Halbaffen, aber die Ai sind Fingertiere.
Fingertier, ja.
Das kann man, die sind nachtaktiv und da haben wir eben auch so einen Guide gehabt, der gewusst hat, wo es die gibt. Eine Kokosnuss hat er dann gefüttert. Das ist ihre natürliche Nahrung und da konnten wir einige Minuten so ein Ai sehen. Und schöne Wanderungen, Aussichtspunkte, den Strand entlang, in ein Fischerdorf sind wir dann gefahren, wo die Leute unglaublich ein einfaches, aber doch, wie Sie sagen, sobald die Leute fischen können, hier am Meer leben, Armut ist relativ. Die haben wenig Geld, aber sie haben da ihre Dorfgemeinschaft und man hat das Gefühl, dort war auch ganz ein aktiver Bürgermeister,
genau.
Der hat eine Schule eingerichtet. Das hat eigentlich okay ausgeschaut, also so zufrieden. Ja,
die Leute sind auch happy, die Leute sind zufrieden. Natürlich nicht wirklich mit ihrem Schicksal, aber mit diesem einfachen Mittel, da sind die Leute, die kommen zurecht, die können noch die Familie ernähren. Natürlich, die haben auch nicht unbedingt diesen Luxus oder Wohlstand, wie wir in der Großstädte haben. Mm. Ich frage mich, brauchen die das wirklich? Denke ich nicht. Weil sonst zerstören wir auch diese Harmonie von dem Leben vor Ort. Als Mensch natürlich braucht man immer diese Mehrleistung, aber ich denke, man muss einfach Step by Step dran gehen und schauen wirklich, was wichtig ist. Mhm. Wir von Großstädten, von westlichen Ländern, wenn wir kommen in so eine Ortschaft, in so ein Gebiet, haben wir, unser erster Blick ist einfach diese Einfachheit. Mhm. Und das ist auch für uns schockierend. Mhm. Aber wenn man wirklich tief dran gehen und wenn man auch wirklich das noch mit denen ein paar Stunden verlebt, dann merkt man diese Lebensfreude.
Mhm. Ja.
Alle Leute lachen, die Kinder lachen, die nehmen deine Hand und die laufen mit dir durch die Dörfer.
Ja.
Und das ist auch, das ist für mich so ein besonderer Moment.
Ja, spannend,
im Leben,
weil du kennst ja beide Seiten. Du bist jedes Jahr einige Monate in Deutschland, um dein Land sozusagen als Botschafter dein Land zu bewerben, aber du lebst eben auch mit deiner Familie. Deine Frau, hast du gesagt, die mag gar nicht nach Deutschland.
Nein,
weil
das ist so kalt.
Die zipft es an, das ist so kalt, die Leute schauen so mürrisch aus.
Genau.
Die sagt, geh du allein, Lavis, oder?
Nee, sie ist auch nicht mehr so heiß für das Leben in Europa. Weil,
ja, lustig, oder?
Ja, aber das ist auch, das ist normal, weil hier fühlt sie sich besser mit der ganzen Umgebung. Wir reden auch mit der ganzen Nachbarn und was, wir wohnen in einem Viertel, keine reiche Viertel, aber die Leute, die waschen, die sind auf dem Waschplatz am Vormittag und am Nachmittag, manchmal kommen sie zu uns und dann plaudern einfach noch auf eine Terrasse oder in einem kleinen Pavillon und trinkt man noch Tee oder ein bisschen Kaffee zusammen für 15 Minuten. Aber das ist schon Luxus, muss ich auch
Soziales ganz ehrlich sagen, eingebunden sein im Stadtviertel. Ja.
Ich auch. Ich will auch nicht drauf verzichten, weil das ist für mich, das ist mein Leben.
Ich finde es spannend, weil auch, also wie gesagt, wir sind in vielen Ländern aktiv und ich habe dadurch ein großer Luxus, Freundschaften, so wie mit dir seit fast 20 Jahren, mit dem Lahoussin in Marokko seit 25 Jahren und überall in Europa haben wir ja Angst. Die ganze Welt will zu uns kommen, weil es bei uns so super ist. Solange Leute, so wie du, deine Frau, die Fischer, in ihrem Dorf eine gute Lebensgrundlage haben, genug Reis da ist, sie genug Fische fangen, gehen Leute nicht so gern weg. Man liebt seine Heimat. Und auch im Hohen Atlas, die Leute wollen eigentlich dort bleiben. Es ist nur dann, wenn es dann irgendeine Katastrophe gibt, oft ein Krieg wie im Nahen Osten, dass Leute einfach gezwungen sind, wegzugehen. So von selbst geht man nicht, wenn es halbwegs okay ist.
Ja,
das beobachte ich.
Das stimmt schon, weil frage ich auch, warum von hier weg zu sein. Ja.
Ja.
Wenn man noch die Grundlage hier, diese Existenz, was notwendig im Leben hier, man braucht nicht nur weg.
Ja, spannend. Gehen wir zu einem weiteren Thema. Du redest ja schon mit einem sehr französischen Dialekt, das hört man. Französisch war nicht lange Kolonie, aber Frankreich hat schon einen großen Einfluss auf Madagaskar in eurer Geschichte. Das haben wir noch nicht so genau gesagt. Was aber großartig ist und was schon ein bisschen auf Frankreich, glaube ich, zurückgeht und auf viele Einflüsse, ist schon die Küche. Das Baguette, das man oft kriegt in der Früh, Pain au Chocolat. Ich muss sagen, ich bin
Croissant.
Nicht Croissant. Also da gibt es schon viel und auch die Speisenamen. Also das ist schon sehr viel französisch beeinflusst, oder? Ja, also das Essen, wollte ich nur sagen, ist großartig.
Ja, ja. Und da können wir nur sagen, danke Frankreich, weil das ist wirklich auch, stimmt so, das Essen auf Madagaskar ist nicht nur gut, aber sehr gut.
Ja, und das kann ich
unterschiedlich und Frankreich. Wir haben noch mehr Glück als die Franzosen.
Weil viel mehr Zutaten, oder?
Zutaten, die ganze Gewürze haben wir.
Ja, stimmt, alle. Die kommen alle von euch.
Die Insel, sind
wo
hier.
Der Pfeffer wächst.
Ja,
die Vanille
genau,
diese wächst.
Vanille, roter Pfeffer, grüner Pfeffer, alles was.
Ja,
und
stimmt,
nach dieser Mischung mit den verschiedenen bunten Herkunft aus dem arabischen Raum, afrikanischen Raum, indische, asiatische und dann die Grundlage mit Französisch kann nur besser sein.
Ja,
hier ist man auch,
ist gut,
ihr habt während der Reise wirklich nur so Weihnachtsgerichte noch in Madzebu, unerwartet, mitten in der Pampa, kriegt man so Riesenteller, schön dekoriert, schön präsentiert, wirklich sehr professionell gemacht.
Ja, super.
Aber vom Geschmack her, das ist auch.
Ja, auch die Rinder, diese Zebu-Rinder, also so gute Steaks wie hier, das war wirklich, läuft mir fast das Wasser im Mund zusammen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Reis ist natürlich immer, das ist euer Nationalgericht. Also das sind unglaubliche Mengen, was ihr an Reis esst. Wie viel ist es irgendwie pro Kopf?
750 bis maximal, glaube ich, sage ein Madagaskaner kann sogar noch am Land während der Arbeitszeit am Felder, die können sogar noch ein Kilo Reis pro Person pro Tag.
Das ist schon Grundnahrungsmittel und so quasi die Hauptdiät. Und dann gibt es eben diesen berühmten Eintopf, den die Leute essen, oder?
Eintopf ist
also
auch sehr
aus
bekannt
bei uns. Fleisch. Wie heißt der?
Rumasava.
Gestern hast du mich kosten lassen, oder? Das war der,
Das ist auch sehr gut. Das
so
ist
mit Gewürzblättern.
Mit Gewürzblättern und dann mit viel Zutaten, mit Fleisch.
Ja.
Gibt es auch natürlich mittlerweile neue Variante, weil ca. 12-13% der Madagasen Moslems, aber die haben das, die Rumasava mit Fisch oder mit Rindfleisch auch, das muss nicht nur mit Schweinefleisch sein. Das heißt, die Küche ist auch Highlight in Madagaskar.
Ja.
Das gehört, Gastronomie muss man einfach kosten hier.
Ja, es ist wirklich großartig.
Muss und nicht nur 4 Sterne sein, aber auch in einem kleinen, einfachen Lokal. So hart schnell Imbiss sagt man bei euch, aber da kann man noch für wenige Geld wirklich noch was Leckeres essen.
Spannend, ja. Und vor allem, du hast eben gesagt, diese tausende Kilometer von Küste heißt, dass die Leute fischen gehen. Es gibt wahnsinnig viel Fischer. Also wir waren ja am Ende der Reise in Bellosomeer im Westen, in so einem Fischerdorf. Und da gibt es natürlich die unglaublich tollsten Fische dann und Krabben. Und das ist quasi auch deren Grundnahrungsmittel dort. Also das wird dort von den Leuten gegessen, weil das ist quasi das, was sie aus dem Meer... Das ist gar nicht ein Essen von reichen Leuten, sondern an dem Fisch an der Küste ist quasi das ihr Grundnahrungsmittel neben dem Reis. Ja. Also die auch die Früchte, die man sieht, leider sind wir, also wir sind jetzt Mitte Oktober, ich glaube die Mangos, die kommen erst so nächste Woche.
Ja,
die waren noch ein bisschen
da, aber viel
haben wir noch nicht gekriegt, so, leider, ja. Na, muss man eher mit Mitte Ende Oktober unterwegs sein. Ja. Aber wir haben tolle Früchte gekriegt natürlich unterwegs, von Papaya, Bananen
bis
ja, genau.
Alles was möglich hier.
Ja, ja, ja. Reden wir vielleicht ein bisschen zu den Guides, weil wir waren ja heute, haben wir am Anfang gesagt, haben wir ein Training gemacht, ich habe das ganze Team kennenlernen dürfen, die eure Bürofrauen, also das ist sehr gemischt, es sind Frauen dabei, sehr coole, tolle Frauen, es sind erfahrene Männer dabei, ein sehr tolles, lebenslustiges, klasses Team. Wer sind denn so die Guides, was kann man sich da vorstellen? Die sprechen auch alle super Deutsch, so wie du, ja?
Ja. Wie gesagt, als wir angefangen in dieser Branche, war noch keine Schule, keine Schulbildung für Touristik. Die meisten, ich glaube, die meisten von dieser Althasen sind auch Autodidakt, ja, sozusagen. Und Mitte 90er Jahre die erste Touristikschule von Madagaskar, dieser Institut National de Tourisme et Hôtellerie. Natürlich, das war privat am Anfang und unbezahlbar für die Leute. Aber kam immer noch ein bisschen mehr Anfrage an Guide, an Personal in der Branche. Und daher kam die Idee, ja, hol mal noch Leute von der Universität, vom Goethe-Institut, von weiß ich. Und so hat das angefangen. Und was ganz präzise mit dem Deutschsprachigen, das war am Anfang wirklich sehr schwierig. Auch nicht nur für die, aber für mich. Ein konkretes Beispiel war für mich, in der Zeit habe ich keine Ahnung von der Touristik.
Ja.
Ich habe sogar kein Interesse, aber wirklich null Interesse.
Obwohl du Deutsch gelernt hast,
ich
oder?
Habe Deutsch gelernt, aber ich habe etwas anderes. Ja. Ich wollte weiter Sport studieren, weil ich war jahrelang Sportler.
Du bist der Sportler, ja?
Ja, genau. Lustig, ja. 13 Jahre lang war ich in der Nationalmannschaft, Leichtathletik. Ich habe Basketball in der Uni-Mannschaft gespielt. Mein Ziel war in der Zeit eher Stipendium nach DDR.
Ja,
und dann die deutsche Guide, die zukünftige deutsche Guide, kam wegen dieser Anfrage, aber natürlich, da Tourismus noch neu für die Leute, da muss man ein bisschen Schulung machen.
Ja.
Und diese Schulung, wie wir heute gemacht haben, das ist sehr wichtig. Und da merkt man schon diese Willen von den Leuten. Du hast selber das gesehen, diese Begeisterung.
14 Leute und alle konnten Deutsch.
Genau.
Und wunderbares Deutsch.
Und also die geben wirklich Mühe. Und dann mittlerweile ist das wirklich schon, das ist nicht nur ein Job.
Ja.
Das ist eine richtige Arbeit. Das ist eine Ressourcequelle. Und deswegen wollen viele in die Branche einsteigen.
Und es ist schon, man muss auch sagen, es ist ein Karrierejob.
Genau.
Also der Julien hat Germanistik studiert, ist Guide geworden und dann gehört man schon zur oberen Mittelschicht in Madagaskar, weil man dadurch dann natürlich ganz gut im Vergleich Geld verdienen kann. Wobei ich sage meinen Gästen auch immer wieder, wenn es dann so um Trinkgeld geht und was verdient so ein normaler Bauer, was verdient ein Guide? Guide ist halt erstens ein harter Job, weil man ist dann weg von der Familie. Zweitens ist halt die Saison. Also das sind ein paar Monate im Jahr, wo man ein bisschen was verdienen kann. Und man ist auch doch in einer westlicheren Welt mit der Gruppe unterwegs. Man lebt nicht mehr nur in dem Land. Aber es ist ein attraktiver Job.
Das auf jeden Fall. Natürlich, das ist auch, das ist nicht so 12 Monate Arbeitsstelle, da ist maximal 6 Monate im Jahr, ist die Saison. Und dadurch, man kriegt schon schon gut, sage ich mal so. Ja?
Und es ist auch, glaube ich, die lieben es. Und ich muss auch sagen, ich habe heute auch ein Lob ausgesprochen, was die wissen. Also ich war mit dem Harry unterwegs, mit dem Julien. Aber es gibt auch, wie heißt die Frau, die jetzt im Norden unterwegs ist?
Senu,
genau. Die wissen so viel über die Tiere, über die Pflanzen. Das sind wandelnde Lexika. Ja. Und wenn du sie über Geschichte fragst, wir gehen ja auch den Königspalast besuchen und lernen viel so über die Vergangenheit und Ahnenverehrung. Man kann sie alles fragen und sie wissen viel. Das ist eben richtig cool. Man merkt, die machen das wirklich mit ihrem Herz.
Herz, genau.
Vielleicht so auch zu unseren Gästen. Man kriegt ja dann schon so, man bereitet sich vor auf eine Madagaskar-Reise und dann kommen sofort die Geschichten mit Malaria und es ist ein Tropenland und man muss dieses und jenes machen. Wie bereitet man sich auf eine Reise vor und muss man Angst haben vor Madagaskar? Wie ist denn das? Was erwartet einen so, wenn man sich so vorbereitet auf die Reise?
Muss man Angst oder muss man keine Angst haben? Ich glaube, das ist auch ein sehr komplexes Thema.
Ja, ja.
Weil es geht um Leben und Tod, sage ich mal ganz einfach so. Und viele Leute haben von dieser Krankheit, natürlich spielt auch diese alte Geschichte Madagaskar, Malaria, Pest und sowas.
Wir lagen vor Madagaskar.
Genau. Ja, und da haben die Leute
keine gute Touristenwerbung.
Nee, ja, aber genau. Haben die Leute eine falsche Vorstellung.
Ja, ja.
Viele denken, wenn sie steigen vom Flieger, dann sind sie im Urwald und da muss man noch mit Mückenspray einspülen.
Ja,
manchmal sieht man so.
Ja.
Aber apropos Malaria. Malaria ist klar, das ist ein Malaria-Gebiet. Für Touristen, außer die Jahreszeit im Frühjahr, Januar, Februar, März, wo wirklich nur so viel Regen, regnet, warm, feucht, warm.
Ja.
Das ist das Risiko, sehr groß. Aber sonst, ab April würde ich ja wirklich sagen, ab April bis Dezember, ich mache weniger Sorgen wegen dieser Malaria-Geschichte. Ich sage nicht, dass das Risiko ist auf null. Aber grundsätzlich und aus Erfahrung sage ich ganz ehrlich, April bis Dezember sollte man weniger sorgen mit dieser ganzen Prophylax, Malaria, Tabletten und so weiter. Weil viele Leute vertragen das auch nicht. Das muss man auch schon
du
sagen.
Du sagst, ihr habt eigentlich keine Fälle. So. Also seit vielen, vielen Jahrzehnten, wo du das machst, sind dir, also man muss schon, also da rate ich schon auf alle Fälle dafür, dass man vorsorgt, dass man ein gutes Moskitomittel hat und zwar ein wirklich wirksames, wie heißt das, mit dem DEET drinnen, dass wirklich die tropischen Mücken, Antibrumm oder No Bite, gibt es gute Produkte. Und dass man sich gut einsprüht, dass man langärmelige Kleidung trägt. Also schon so sich schützt, dass man gestochen wird. Aber ansonsten braucht man da auch nicht in so große Angst verfallen quasi. Nee, also schon vorsorgen. Es sind die Tropen, ist ja auch in anderen afrikanischen Ländern so. Vom Klima her ist es irgendwie so, dass es, also es ist heiß tagsüber, man tut halt den Tagesrhythmus auf das Rücksicht nehmen. Also wir sind oft sehr früh aufgestanden, haben unsere Wanderungen in der Früh gemacht, zum Mittag oft eine Siesta oder irgendwie was Ruhiges und dann zum Sonnenuntergang, dass man quasi mit diesem Tag, es gilt für die Küste, im Hochland ist es eh immer angenehm.
Angenehm, ja. Da hat man auch 25, 28, oft unter 30 Grad auf dem Hochland, deswegen macht das auch ganz gemütlich. Gab es vielleicht noch sage ich mal, Ende November bis kurz vor Weihnachten ist vielleicht auf dem Hochland sehr heiß, sehr schwül. Aber das ist normal, weil da trifft er diese warme Luft von beiden Seiten und deswegen drückt das.
Ja.
Aber sonst ist das okay.
Ja. Ja, und auch vom Essen. Ich habe es jetzt irgendwie geschaut, vom Essen. Also einmal hat es ein super Lokal gegeben, wo es Eis gegeben hat. Da hat es dann schon bei einem Kunden einmal so ein bisschen durchgerissen. Das war aber dann wieder vorbei. Ansonsten war die Gruppe eigentlich in einem guten Zustand. Man muss halt schon aufpassen. Also einen rohen Salat, so einen grünen, den sollte man lieber zu Hause essen.
Genau.
Also cook it, peel it or forget it. Alles, was man schälen kann, also Früchte, die geschält werden. Reis und alles, was gekocht ist, geht sowieso. Aber auf Speiseeis und grünen Salat, das sollte ich lieber zu Hause essen. Ich glaube, die Kühlkette ist ja nicht so. Ja,
das genau. Ist auch kein Land für sowas. Ja, nicht speziell, genau. Die kann man noch woanders vielleicht noch besser genießen, ja, als hier.
Genau,
hier gibt es
genau.
Was anderes noch, ja, zu gönnen.
Genau. Wir haben heute ganz viel bei der Schulung über Nachhaltigkeit geredet. Was verstehen wir darunter? Also erstens einmal, man soll schon eine gewisse Zeit hier bleiben. Also Kurzreisen wollen wir nicht anbieten. Unsere Reisen dauern 17 Tage bis zu 3 Wochen hierher. Und dass man dann auch vor Ort einfach schaut, dass man quasi Plastik vermeidet. Ich habe euch gezeigt, wie man mit so einem Wasserfilter wegkommt von den vielen Plastikflaschen unterwegs. Und Nachhaltigkeit ist ja auch, dass man Geld in die lokalen Wirtschaftskreisläufe bringt, dass wir in kleineren Bungalow-Anlagen, die quasi dort vor Ort zu finden sind, von Leuten von hier schläft, dass wir lokale Communities, dass das Geld einfach im Land bleibt, dass wir Leute vor Ort mit unseren Reisen unterstützen. Und da wollen wir einfach weiterkommen. Wir wollen noch mehr so Umweltschutzprojekte, Bildungsprojekte auch in die Reisen einbinden. Also da haben wir heute ganz intensiv diskutiert mit den Guides, oder? Dass wir da einfach weiterkommen im nachhaltigen Tourismus.
Ja, das ist sehr wichtig, weil für unsere Mentalität ist immer diese Gewohnheit, aber das Bild. Wer sind diese Wasser?
Ja.
Ah, die Wasser, die müssen immer noch in 3 Sterne, in Luxus, die müssen noch mit Flugzeug, super Auto.
Ja.
Das heißt, hat man ein falsches Bild von meisten sozusagen, ich benutze wirklich das Wort Wasser. Ja.
Wasser sind die Touristen, die Touristen, Ausländer.
Ja, die weißen Leute, die hierher kommen, weil die denken, okay, die brauchen nur Luxus.
Ja.
Und Luxus natürlich, das ist das Thema mit dem Wasser, mit Plastik.
Ja.
Dann kauft man immer noch diese importierte Waren im Supermarkt oder in Geschäfte. Und dann vergisst man immer noch diese Lokalprodukte.
Ja, die ja viel besser sind.
Die viel besser, viel gesünder und nachhaltig, sage ich mal. Das muss man einfach denen beibringen. Und das ist natürlich so eine lange Prozess. Das kriegt man nicht heute auf morgen, besonders wenn das auch so stark geprägt in der Mentalität seit 60er Jahren. Ja, wir haben diese Kolonialzeit fast 60 Jahre lang und das Bild war immer, die Grande Nation, die Herren der Welt, muss das haben. Und dann vergisst man die ganz einfachen Sachen, aber einfach, aber gut.
Aber echt und gut und näher am Land, ja.
Genau. Mhm.
Du weißt, was wir komplett vergessen haben, was für mich aber ein volles Highlight war, die Zingis, über die haben wir eigentlich gar nicht geredet. Also wir sind jetzt wieder, hüpfen jetzt gedanklich rüber an die Westküste, an den afrikanischeren Teil da von eurer Insel, wo die Leute auch afrikanischer ausschauen und die Kleidung, sind ja 18 verschiedene Stämme hier auf Madagaskar, also eine große kulturelle Vielfalt. Und dort an der Westküste, hinter der großen Baobab-Allee, kommt man dann neben einem tollen Nationalpark zu den Zingis. Und Zingis, immer gedacht, schaut ein bisschen aus wie auf einer kroatischen Insel, so Kalkstein, aber überhaupt nicht. Das sind so teilweise über 100 Meter hohe, messerscharfe, man kann es nicht irgendwie erklären, so Kalk.
Karsten und Kalken.
Kalkspitzen, Kalk wie Messerschneiden. Mhm. Und da geht man unten, also das ist nicht nur von oben spannend, sondern es gibt Höhlen, Pflanzen, die oft 20, 30 Meter hohe Wurzeln haben, weil sie unten am Grund von den Schluchten das Wasser sammeln und oben dann die Baumkronen haben, also teilweise 40 Meter hoch rauf. Also man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten dort. Also es ist eine noch nie gesehene Landschaft für mich, ist auch UNESCO-Weltnaturerbe. Genau. Also das war schon richtig cool dort, ja.
Ja, das ist natürlich einer von den bekanntesten sozusagen Sehenswürdigkeiten Madagaskar. Gibt es auch an 3 Stellen noch das im Norden, im Westen.
Gibt's die roten Mitte, Zingis?
Ja, die roten Zingis ist noch etwas anderes.
Ja.
Das ist ein bisschen dieser Kappadoki Madagaskar.
Okay.
Und aber dieser grauen Zingis ist schon faszinierend, weil da denkt man, okay, was mache ich denn hier? Das ist eine Fortress. von Stein, eine Mischung von Kalkstein und Karstein und dann Messerscharf, wie du sagst. Aber irgendwie faszinierend, dass drin, mitten im Drin, hat man eine Schlucht, hat man Höhlen. Diese ganze Vegetation, die sieht man nicht nirgendwo.
Ja.
Mit etwas Glück sieht man sogar noch diese Lemuren, die weißen Lemuren, die gesehen, hüpfen auf dem, auf diesem scharfen Stein. Das ist eine Irre. Ja?
Ja, es war irre.
Und alles das ist sehr interessant. Natürlich, da braucht man gewisse Konditionen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ist schon ein bisschen zum Kraxeln.
Genau.
Dort, ja. Aber es gibt so Metallsicherungen. Gibt es
Sicherheit, ja.
Sicherungen, es ist ein leichter Klettersteig in der Fachsprache.
Aber wenn man das schafft,
Nein, ist wirklich große. Gibt auch andere Varianten, wo man außen zum Aussichtspunkt kommt, aber es ist wirklich sehr, sehr lohnend. Und ich muss sagen, die ganze Anreise war schon spannend. Man fährt da auf unglaublichen so Flößen, so Metallkonstruktionen mit Holz über große Flüsse. Es ist eine epische Afrika-Reise, ganz urtümlich, man wird so drüber mit so uralten Motoren, Schiffen, die einen über den Fluss, dann fährt man wieder über Piste weiter, also allein der Weg ist schon episch, dauert schon so 7 Stunden oder was, oder 8 Stunden waren wir unterwegs dorthin, aber eine Reise, am Schluss haben alle gesagt, das hat sich ausgezahlt und gerade das mit den Floß und den Flüssen und durch die Baobabs ist schon eine coole ein cooles Gesamtpaket.
Ja, das ist ein Paket, das ist ein Erlebnis.
Ja, voll, voll. Du, schließ mal ein bisschen ab, mach mal so einen Rückblick. Ich weiß nicht, ob wir noch viel vergessen haben, aber lass uns das ein bisschen zusammenfassen. Also Madagaskar ist ein Land, das wirklich einzigartig ist. Ich bin ja gekommen, habe am Anfang gesagt, wegen dieser Tierwelt, wegen der Pflanzenwelt, wegen diesen wirklich nur hier vorkommenden Tieren, wegen dem Regenwald, wegen den schönen Stränden, das war mir schon bewusst. Und dann sind es vielfach die Menschen, die hier in Madagaskar so toll sind. Die Kulinarik ist sensationell. Man wird von fähigen Guides in perfektem Deutsch durch Geschichte, durch Flora und Fauna von deinem Team geführt. Auch das hat wirklich alle von unserer Gruppe, die wir da unterwegs waren, begeistert, wie sie die liebevoll kümmern, auch quasi helfen und schauen, dass uns allen gut geht. Und wie gesagt, es ist wirklich eine Reise, die, ich möchte es auch richtig sagen, die auch berührt im Sinne von, die haben nicht kalt lässt. Also auch so die wirtschaftliche Not der Menschen teilweise bei einem strahlenden Lachen, das ist verwirrend.
Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Gibt's Madagaskar noch? Ist sozusagen vielfältig. Madagaskar. Auf einer Madagaskar-Reise kann man ziemlich viel, viel erleben. An der ersten Linie natürlich, wenn man auch, ich merke das von der Messe, da sehen die, Madagaskar, Tiere und sowas.
Ja.
Aber wenn man hier vor Ort, außerhalb von dieser Natur, und das allein diese Menschlichkeit.
Ja, der Vibe der Menschen, das ist asiatisch.
Das ist schon berührend, wie du sagst. Und das macht Madagaskar besonders.
Ja.
Und während meiner Karriere, ich kenne so viele Leute, die haben gesagt, ja, wir kommen wieder.
Es gibt volle Fans,
Ich kenne ziemlich viel.
Ja, die voll.
Gibt sogar noch ein Buch. Ein Buch, die betitelt On ne revient jamais de Madagascar. Das heißt, man kommt nie von Madagaskar wieder zurück.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort, Lavis. Vielen Dank für das coole Gespräch. Wir haben einen langen Tag miteinander verbracht, aber das war wunderschön. Morgen reise ich weiter, muss sagen, mit schweren Herzen, ich komme sicher wieder. Und auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, recht herzlichen Dank fürs Mitreisen, für unsere Gedankenreise durch diese wunderbare kontinentartige Insel. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wenn du weitere Infos willst oder vielleicht nach Madagaskar reisen möchtest, bei weltweitwandern.com gibt es unsere Reiseprogramme. Für Ausrüstung gibt es dann ein E-Book von mir, also ein Auszug aus einem Buch, das ich geschrieben habe, wo man von Ausrüstung bis Gesundheitstipps alle möglichen Reisevorbereitungen sich schon durchlesen lässt. Und jetzt eine große Bitte an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung dabei. Das triggert ein bisschen die Algorithmen und dann kriegen mehr Menschen diesen Podcast mit. Schreib mir wahnsinnig gern unter Social Media oder unter dem Podcast einen Kommentar, stell mir Fragen. Ich liebe den Austausch und da kommt noch immer ein bisschen zu wenig, weil viele hören zwar, aber denken sie, traue ich mich nicht, zu dem Christian zu schreiben. Ich verspreche dir, dass ich jeden Kommentar wirklich persönlich lese und auch beantworte. Vielen, vielen herzlichen Dank ihm noch einmal und bis zur nächsten Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern und Reisen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.